ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Das Hochwasser hat Brandenburg noch nicht erreicht, aber es wird kommen. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. Das Hochwasser verwüstet Städte und Dörfer vom Südosten Europas bis nach Polen. In Brandenburg geraten vor allem die Neiße und die Oder in den Blick. Im sächsischen Görlitz an der Neiße ist schon Alarmstufe 3 überschritten. Flussabwärts in Forst schauen alle auf den noch ruhigen Fluss.
Na, wir gucken immer hier. Gestern waren wir hier. Und heute hier, morgen.
Klaus-Dieter Noack und seine Frau fahren jeden Tag mit dem Fahrrad. Eben auch immer den schönen Neiße-Radweg am Wasser entlang. Dass jetzt schon bald 5-mal so viel Wasser in der Neiße fließt wie normal, beunruhigt ihn überhaupt nicht.
Nö, ich habe keine Sorge. Ne, das ist das Gefühl. Bis jetzt waren wir einmal, wo das Hochwasser so schlimm war, auch dran. Da war es hier in Kleinbaumösel der Wall fast gebrochen. Aber sie haben es geschafft. Vereint wurde alles geschafft.
Noch ist die Neiße im Flussbett. Die Überflutungsflächen vor dem Damm sind komplett frei. Solange das so bleibt, steht auch Anwohner Dieter Weiser entspannt im Nieselregen.
Ist eigentlich ganz verträglich, keine Gefahr. Wenn der Damm halb voll ist, dann wird es langsam mulmig, aber eher passiert nichts.
2,30 Meter zeigt der Pegel im Forster Ortsteil Kleinbademäusel. Dass er steigt, ist sicher, laut Prognose aber nur bis Alarmstufe 2 oder 3, nicht höher, sagt Forsts Bürgermeisterin Simone Taubeneck. Darüber wurde gestern in der Videokonferenz mit dem Land, den Kreisen und den Kommunen informiert.
Das bedeutet, dass insbesondere hier in der Innenstadt, aber auch natürlich für den Ortsteil Kleinbademäusel, keine akute Gefahr besteht.
Vorgesorgt werde trotzdem.
Wir haben bereits bei den Feuerwehren die Abfrage gemacht, was wir noch an Potenzial an Sandsäcken im Zweifel zur Verfügung hätten. Da ist auch noch ausreichend Material vorhanden.
Nichtsdestotrotz sind alle in Bereitschaft und
eine der Maßnahmen wird sein, dass wir die Zufahrten bei uns auf den Neiße-Radwanderweg natürlich sperren, der direkt am Ufer von der Neiße ist.
Kein Spazieren und Radfahren für Familie Noack und Dieter Weiser also, zumindest bis der Pegel wieder sinkt.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Alina Lepsch aus Forst und in Ratzdorf, also dort, wo Neiße und Oder zusammenfließen. Da wird die höchste Alarmstufe möglicherweise am Wahltag erwartet, am 22. September. Kurz vor der Wahl haben verschiedene Vertreter von gesundheitspolitischen Vereinigungen ihre Forderungen an eine neue Landesregierung bekräftigt, also keine Krankenhausschließungen, mehr Personal und Ausbildungsmöglichkeiten, das ihre Forderungen. Unsere Reporterin Birgit Radatz fasst zusammen.
Immerhin sei Brandenburg deutschlandweit bei der medizinischen Versorgung nicht auf dem letzten Platz, sagt Eberhard Steglich von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg fast froh.
Das ist unser Nachbarland Sachsen-Anhalt, die stehen ganz unten. Die haben noch weniger Zahnärzte.
Aber die Versorgungslage in Brandenburg ist höchst unterschiedlich verteilt. In den Landkreisen Teltow-Fleming, Potsdam-Mittelmark, Havelland, Barnim und Spree-Neiße liegt die zahnärztliche Versorgung bei unter 85%. In den kreisfreien Städten Brandenburg an der Havel, Potsdam und Frankfurt-Oder wiederum gäbe es zwar statistisch gesehen genug Zahnärzte, so Steglich, sie müssten dann aber auch Patienten aus dem Umland mitbehandeln. Außerdem arbeiteten 10-15% der angestellten Zahnärzte mittlerweile in Teilzeit. Es fehle Personal, um diese Stunden aufzufüllen. Auch aus dem Ausland wolle nicht jede und jeder nach Brandenburg kommen.
Ich habe auch noch eine Praxis, die ich zwar nur stundenweise in Guben betreue. Ich habe da auch mal so einen Headhunter losgeschickt nach Polen, weil es ja Grenzlage ist. Er soll mal in Polen ergründen, ob es jemanden gäbe in Polen, der meine Praxis haben möchte. Nein, eindeutige Antwort, nein. Zu viel Bürokratie war die Antwort.
Im Mai dieses Jahres hatte die Kassenzahnärztliche Vereinigung gewarnt, dass jede vierte Praxis in Brandenburg in den kommenden 10 Jahren schließen müsse, sollte kein Personal gefunden werden. Und das gilt nicht nur für Zahnärzte. Andere Mediziner fehlten ebenfalls, besonders außerhalb des Speckgürtels von Berlin, sagt Frank-Ulrich Schulz von der Landesärztekammer Brandenburg.
Ein weiteres Mittel, um junge Kollegen und Kollegen im Land zu halten, ist die Fortführung des Landarztstipendiums. Ich denke, es ist dringend erforderlich. Auch die Integration ausländischer Kolleginnen und Kollegen muss vorangetrieben werden.
Seit 2019 gibt es in Brandenburg ein Stipendium in Höhe von 1.000 Euro pro Monat für Medizinstudierende, die sich zu mindestens 5 Jahren Arzttätigkeit auf dem Land verpflichten. Bis August 2023 wurden so knapp 200 Stipendien vergeben, berichtet das Gesundheitsministerium. CDU und SPD schreiben in ihren Wahlprogrammen, dass sie das Stipendium ausweiten wollen. Bündnis 90 Die Grünen wollen das Programm fortführen. Die Linke will 200 Millionen Euro Landesmittel unter anderem für die Ausbildung und Niederlassung von Landärzten ausgeben. Die AfD will dies auch, nennt jedoch keine Summe. Von den 5.700 stationär tätigen Ärztinnen und Ärzten hätten 17% nicht die deutsche Staatsangehörigkeit in Brandenburg, weiß der Präsident der Landesärztekammer Schulz.
Unsere ausländischen Kolleginnen und Kollegen sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der Gesundheitsversorgung in Brandenburg geworden.
Und auch in einem anderen Bereich sehen die Vereinigungen Nachholbedarf. Derzeit gäbe es noch etwa 540 Apotheken in Brandenburg. Es mangle vor allem an pharmazeutisch-technischen Assistenten, sagt Katrin Wolbring, selbst Apothekerin und Vizepräsidentin bei der Landesapothekerkammer.
Wir wünschen uns natürlich neben der stetigen Finanzierung mittels eines festen Haushaltstitels auch die Eröffnung eines zweiten Standortes, um diesen Engpassberuf endlich wieder mit mehr Leben erfüllen zu können.
Derzeit ist eine PTA-Ausbildung nur an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt möglich.
Das sind also gesundheitspolitische Forderungen vor der Wahl in Brandenburg, die ja, wie gesagt, am kommenden Sonntag stattfindet. Viele Wahlberechtigte in Brandenburg nutzen offensichtlich die Briefwahl, um jetzt schon ihr Kreuzchen zu machen. Auch in Spremberg im Spree-Neiße-Kreis war zum Wochenstart im Briefwahlzentrum reger Betrieb. RBB24-Reporter Daniel Masto hat sich dort umgehört.
Montag früh, kurz nach 9 Uhr. Die Türen im Briefwahlzentrum hier in der Kraftwerkstraße sind erst seit ein paar Minuten geöffnet. Doch die Kabinen sind schon besetzt. Auf dem Gang warten die nächsten Spremberger, bis sie dran sind. Warum sie sich für die Briefwahl entscheiden? Die Gründe sind ganz unterschiedlich.
Weil mein Mann geht ins Krankenhaus und wir hätten sowieso hierher gemusst. Also habe ich gleich mitgewählt.
Ich habe am Sonntag Geburtstag, da habe ich keine Zeit.
Wir sind unterwegs und werden es nicht rechtzeitig nach Spremberg schaffen zur Wahl.
Einfach so, weil ich da mehr Ruhe habe, das durchzulesen und zu entscheiden und deshalb.
Viel Arbeit hat im Moment Erik Lüders. Er koordiniert die Aufgaben hier im Briefwahlzentrum. Öfter klingelt das Telefon. Meist wollen die Leute wissen, wann und wie lange das Zentrum noch geöffnet hat. Von den mehr als 18.000 Wahlberechtigten in Spremberg hätten schon viele per Briefwahl ihre Stimme abgegeben.
Wir sind jetzt bereits schon bei über 3.800 ausgestellten Briefwahlunterlagen. Also wir hatten mit deutlich weniger gerechnet. Es ist schön zu sehen, dass die Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen möchten.
Und auch in Cottbus ist das Interesse an der Briefwahl groß. Stand heute sind rund 21.000 Briefwahlunterlagen rausgegeben worden, damit 5.000 mehr als zur Kommunal- und Europawahl im Juni. Für diesen Ansturm gibt es vor allem zwei Gründe. Viele Wahlberechtigte, vor allem Studenten, sind im Ausland oder ältere Menschen wollen sich zu Hause alles ganz genau durchlesen und in Ruhe wählen, sagt Andreas Pohle. Er ist der stellvertretende Kreiswahlleiter von Cottbus. Er geht davon aus, dass in den nächsten Tagen noch einige Briefwahlunterlagen vergeben werden.
Wir haben noch eine Woche vor uns. Die persönliche Abholung ist jetzt natürlich wegen Postweg hin und her natürlich sinnvoller. Also die Woche, denke ich, 400 Unterlagen kommen locker noch zusammen.
Bis Freitag können die Briefwahlunterlagen noch persönlich abgeholt werden. Oder wer möchte, kann auch an Ort und Stelle gleich seine Kreuze setzen.
Es gibt also großes Interesse an der Briefwahl in Brandenburg. Das war der Bericht aus dem Briefwahlzentrum an der Kraftwerkstraße in Spremberg. Es gibt ja jetzt wieder Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen, also auch an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich und den Niederlanden. So hat es Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD verfügt. An den Grenzen zu Polen gibt es schon seit fast einem Jahr verstärkte Stichprobenkontrollen. Und das Ziel ist, irreguläre Migration und Schleuser zu stoppen. In Frankfurt-Oder hat es da Protest gegeben gegen die Fortsetzung der Grenzkontrollen, aber dem Aufruf zum Protest sind nur wenige gefolgt, berichtet unser Reporter Michael Lietz.
Knapp 20 mehr waren es nicht, die sich am regengrauen Montagvormittag an die Stadtbrücke verirrten. Ein paar Pappschilder hatten sie dabei, mit Zitaten wie dem von Papst Franziskus, der gesagt haben soll, die Zukunft liegt nicht in der Abschottung. Der katholische Studentenseelsorger René Pachmann trug dieses Schild vor sich her.
Ich glaube, dass es eine Fixierung auf kriminelle Ausländer gibt. Und das hebelt diesen ganzen Migrationsdiskurs aus, weil es ja eigentlich darum geht, Menschen einzuladen, nach Deutschland zu kommen, weil wir Fachkräftemangel haben. Und das alles zerstört man, indem man alles auf Illegalität und Kriminalität fokussiert.
Sagt auch der Mitveranstalter der Demo Jan Augustiniak. Er ist Kommunalpolitiker der Linken und Sprecher des Bündnisses Frankfurt bleibt bunt.
Es gab zaghafte Versuche, Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, aber das war alles viel zu wenig am Ende des Tages. Und das äußert sich dann eben durch möglicherweise Attentate wie in Solingen. Also es muss aus meiner Sicht anstatt dieser Grenzkontrollen deutlich mehr investiert werden in Migration und Integration.
Die Grenzkontrollen, sagt Studentenseelsorger René Pachmann, würden seit Monaten das Leben in der Doppelstadt Frankfurt-Zwubice beeinträchtigen. Viele würden den Gang über die Brücke mittlerweile scheuen, aus Angst vor dem täglichen Verkehrschaos. Betroffen seien auch Wissenschaftler und Studenten der Viadrina.
Denn auch wenn das oftmals abgestritten wird, so etwas Ähnliches wie Racial Profiling findet hier durch die Bundespolizei regelmäßig statt. Und wenn Lehrveranstaltungen auf der polnischen Seite stattfinden und dann Lehrveranstaltungen auf der deutschen Seite, dann müssen internationale Studierende die Grenze überqueren.
Racial Profiling bedeutet, dass Menschen allein aufgrund ihrer Hautfarbe häufiger kontrolliert würden als andere. An der Viadrina mit Einrichtungen beiderseits der Oder studieren derzeit Menschen aus etwa 100 Ländern.
Das war rbb-Reporter Michael Lietz aus Frankfurt-Oder. Dort hat es Proteste gegen die erweiterten Grenzkontrollen gegeben. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.